Liebe Hörerinnen und Hörer, ungefähr ein Jahr ist es nun her, seit ich an dieser Stelle im Wochenkommentar zu der Frage, ob die Alten ein Risiko für die Gesellschaft seien, gesprochen habe. Dieser Beitrag ist damals eher spontan entstanden, weil ich seinerzeit zu Beginn der Corona-Krise die Sorge hatte, dass die Pandemie zu einem Wettlauf der Generationen werden könnte. Zu einem Wettlauf um wirtschaftliches Überleben, um die bestmögliche medizinische Versorgung, um Intensivbetten, um Hilfe, Unterstützung und Zuwendung, ja, um den Schutz und die Würde eines jeden einzelnen Menschen in unserer Gesellschaft. Noch nie hatte ich bislang für einen meiner Kommentare so viel Zuspruch erhalten wie für jenen, der letztlich ein Ziel hatte, zu erinnern, wie wichtig Zusammenhalt und Solidarität für unsere Gesellschaft sind. Sozusagen als Skizze unseres Miteinanders. Vieles, was noch vor einem Jahr bittere Realität schien, zum Beispiel die Frage, ob die intensivmedizinischen Kapazitäten in unseren Kliniken ausreichen werden, ob am Ende biografische und soziale Faktoren Einfluss auf die Überlebenschance der einzelnen an Covid erkrankten Menschen haben würden, hat sich, Gott sei Dank, jedenfalls in dieser Schärfe nicht bewahrheitet. Viele andere Prognosen sind dennoch eingetreten. Zahlreiche Menschen haben trotz aller erfolgreichen Präventionsmaßnahmen ihr Leben verloren. Vor allem Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Die Folgen für jüngere Erkrankte, wie das sogenannte Long-Covid-Syndrom, sind noch nicht letztlich absehbar. Zahlreiche Unternehmen und auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden dauerhaft unter den wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns leiden. Die Jüngeren waren es auch, die zurückstehen mussten, als mit den Impfungen begonnen wurde. Nun zeigt sich, dass gerade die Kinder und jungen Menschen auch langfristig unter den Folgen der Pandemie leiden. Besonders sie drohen ins Straucheln zu geraten. Auch die Armut in unserer Gesellschaft rückt schärfer in den Blick, wenn buntes öffentliches Leben sie nicht verdeckt. Ich meine aber, wir dürfen dennoch voller Erwartung nach vorne schauen. Nach 16 Monaten der Unsicherheit und Angst leuchten nun erste Funken der Hoffnung auf, dass die Bedrohung, aber auch die Einschränkungen der Corona-Pandemie in wenigen Wochen weitgehend hinter uns liegen werden. Durch konsequente Entscheidungen und Maßnahmen der politisch Verantwortlichen, aber vor allem durch den Fortschritt der Anzahl der Impfungen, lassen es die sinkenden Inzidenzwerte nun zu, vorsichtig erste Beschränkungen zu lockern oder gar aufzuheben. Nun ist es an der Zeit, die neue Gegenwart zu gestalten. Der Heilige Vater, unser Papst Franziskus, schreibt in seinem leider viel zu wenig beachteten, exzellenten Buch zur Corona-Krise: Eine meiner Hoffnungen für die gegenwärtig durchlebte Krise ist, so der Heilige Vater, dass wir wieder in Kontakt mit der Wirklichkeit kommen. Wir müssen wieder vom Virtuellen zum Realen kommen, vom Abstrakten zum Konkreten. Es gibt viele echte Schwestern und Brüder aus Fleisch und Blut, Menschen mit Namen und Gesichtern, benachteiligt auf eine Art und Weise, die wir hinter unseren Mauern nicht sehen oder erkennen konnten, so der Heilige Vater. Nicht erkennen konnten, weil wir so sehr mit uns selbst beschäftigt waren. Aber einige dieser Augenbinden sind nun weggefallen und wir haben die Chance, mit neuen Augen zu sehen, so Papst Franziskus. Liebe Hörerinnen und Hörer, umso bitterer ist, wie vielerorts Hass und Gewalt in unseren Städten sich ausbreiten. Besonders schockiert hat mich der versuchte Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm am vergangenen Wochenende. Und umso dankbarer bin ich deshalb, dass die Bischöfe in unserem Land unmittelbar und in aller Deutlichkeit ihre Solidarität mit unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern bekundet haben. Der Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge mache ihn traurig, schrieb der Bischof meiner Heimatdiözese, Gebhard Fürst, auf Twitter. Antisemitismus hat in unserer Gesellschaft nichts verloren. Deshalb stehe die Diözese Rottenburg-Stuttgart solidarisch an der Seite der jüdischen Gemeinde. So Bischof Fürst. Sein Mitbruder, der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Württemberg, Frank Ottfried Juli, bezeichnete den Brandanschlag als verabscheuungswürdig und sagte, das hässliche Gesicht des Antisemitismus wirke weiter. So Landesbischof Juli. Liebe Hörerinnen und Hörer, als Christinnen und Christen und als Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, dass die Würde des Menschen und die Religionsfreiheit in seiner Verfassung fest verankert hat, sind wir aufgefordert, solidarisch zu sein mit unseren jüdischen Mitbürgern und ihre Synagogen zu schützen. Die Attacken, die wir in diesen Tagen sehen müssen, sind ein Angriff auf unsere gesamte Gesellschaft. Ich selbst wurde, wie wahrscheinlich manche von Ihnen auch, in die dunkle Zeit der Nazi-Herrschaft hineingeboren. Ich musste erleben als Kind die Bomben auf meine Geburtsstadt München, wütende sogenannte fliegende Standgerichte und Menschen mit einer Behinderung oder rassisch anderen, die im näheren Umfeld meines Heimatorts umgebracht wurden, weil sie als lebensunwert galten. Diese Erfahrungen müssen weitergegeben werden. Ich habe neulich mit einer jungen Partnerin im Geschäftsleben gesprochen, die mir sagte, warum müssen wir denn immer noch uns das alles anhören, was ihr, eure Generation oder noch früher Schreckliches getan hat. Ich sagte ihr, weil immer wieder passieren kann, was einmal geschah, wenn wir vergessen und nicht mehr erinnern. Deshalb gehe ich bis heute auch an Schulen und nehme jede Gelegenheit wahr, mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen. Denn wenn wir, meine, unsere Generation, wir haben die Erinnerung wachzuhalten, damit solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit nie wieder geschehen. Gerade wir Christinnen und Christen sind aufgerufen, nicht zuzulassen, dass die Liebe, die Gott uns in seinem menschgewordenen Sohn Jesus Christus geschenkt hat, sich in dieser Welt durch unmenschliches Handeln und Verhalten in Hass verwandelt. Ich bin unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier dankbar, der erst kürzlich in seiner Rede anlässlich des Ökumenischen Kirchentags den Beitrag der Christen zur Gesellschaft deutlich heraushob. Wir müssen, so sagte der Bundespräsident, wir müssen wieder Brücken bauen zwischen Menschen und Gruppen, die Pandemie verfeindet hat. Die Welt sieht, dass der Glaube nicht nur Vergangenes bewahrt, so Frank-Walter Steinmeier, sondern sich der Zukunft zuwendet und ihre Herausforderungen annimmt. Aber wie, liebe Hörerinnen und Hörer, steht es um unser Christsein in unserer Kirche? Angesichts der vielen strukturellen Probleme und der Schwierigkeiten um die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs ist die Kirche in eine tiefe Krise geraten. Als ehemaliger Vorsitzender der Kommission sexueller Missbrauch in der Diözese Rottenburg-Stuttgart bin ich erschüttert darüber, dass der sexuelle Missbrauch an Kindern und Jugendlichen weder in der Kirche noch in anderen gesellschaftlichen Bereichen wie Sportvereinen oder Kinder- und Jugendeinrichtungen einigermaßen umfassend aufgearbeitet ist. Dass nun mit Kardinal Reinhard Marx einer der bedeutendsten deutschen Bischöfe, vermeintlich keinen anderen Weg sah, als den Heiligen Vater zu bitten, ihn von seinem Amt zu entbinden, hat mich ziemlich bestürzt. Ebenso wie die Tatsache, dass viele gläubige, hochengagierte Laien, ja und ich spreche es an, vor allem Frauen, der Kirche den Rücken kehren, weil sie die Verletzungen und Zurückweisungen, die sie erleiden, nicht mehr ertragen. Kardinal Marx sieht die Kirche an einem toten Punkt. Mit seinem Schritt wollte er Verantwortung für institutionelles Versagen insgesamt übernehmen. Gleichzeitig wollte er ein persönliches Zeichen setzen gegen die Ablehnung des Reform- und Erneuerungsdialogs, wie er in seinem Brief an Papst Franziskus schrieb. Meines Erachtens war dies ein mutiges und auch provokantes Zeichen, das uns alle zum Nachdenken anregen sollte. Inzwischen wissen wir, dass Papst Franziskus der Bitte von Kardinal Marx nicht entsprochen hat. In den Medien wird darüber unterschiedlich spekuliert. Daran möchte ich mich nicht beteiligen. Aber eines frage ich mich doch, könnte es nicht sein, dass unser Papst, dass der Heilige Vater seinem Mitbruder Marx sagen wollte, bleib in deinem Amt, bleib Erzbischof von München und Freising und du wirst vielleicht so mehr von dem erreichen, was dich bedrückt, als wenn du jetzt gehst. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, machen wir nicht selbst die Kirche zu einem toten Ort? Töten wir die Kirche nicht dann immer ein Stück mehr, wenn wir uns in Lager spalten? Der heilige Augustinus gibt uns in einem wichtigen Wort die Antwort. Im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem Liebe. So formulierte es Augustinus bereits im 4., 5. Jahrhundert. Verehrte Hörerinnen und Hörer, nehmen wir diesen Dreisatz der Solidarität und christlicher Liebe mit hinein in die Zeit der Öffnung und der Hoffnung nach der Corona-Krise. Jetzt ist die Gelegenheit, mit offenem Herzen die Welt zu verändern. Lassen Sie mich nun mit dem Gebet eines kubanischen Autors schließen, das Franziskus in seinem eingangs von mir erwähnten Buch zitiert. Wenn der Sturm vorbei sein wird, bitte ich dich, Gott bekümmert, dass du uns besser zurückgibst, so wie du uns einst geträumt hast. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.